Es geht um gesunde Selbstliebe. Das uneingeschränkte Ja zu sich selbst, frei sein von Minderwertigkeitsgefühlen und Komplexen. Versöhne dich mit dir selbst und mit deinem Geschicht. Tue dir selber nicht weh. Wir sind von Gott geliebte und wertgeachtete Menschen. Das macht uns fähig, andere zu lieben, ohne uns selbst dabei zu vernachlässigen und zu verlieren. Wir haben den Predigttext gehört aus der neutestamentlichen Lesung. Wenn uns gesagt wird, dass wir einander lieben sollen, dann horchen wir schon gar nicht mehr richtig hin. Wir haben uns so sehr an dieses größte Gebot gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr als Herausforderung empfinden. Paulus hat die Abwertung und Aushöhlung des Wortes Liebe vorausgesehen. Er schreibt deshalb nicht im Römerbrief, liebet einander, sondern nehmt euch gegenseitig an zu Gottes Lob und Ehre. Das Wort Liebe ist zu einer abgegriffenen Münze geworden. Der Begriff Annahme dagegen wehrt dem romantischen und sentimentalen Missverständnis sowie dem einseitigen sexuellen Verständnis des Wortes Liebe. Liebe heißt zunächst und ganz konkret, den anderen annehmen, und zwar so, wie er ist. Warum fällt uns das immer mal wieder so schwer? Die Antwort, die meistens gegeben wird, heißt, weil wir uns selbst zu sehr lieben und wir nur an uns denken und andere nicht annehmen und lieben. Ich möchte heute nun im gewissen Sinn das Gegenteil behaupten. Es ist wie immer, wenn man eine biblische Wahrheit einseitig betont, kommt es zur Verzerrung. Häufig haben wir und wird von Verzicht, Hingabe, Selbstlosigkeit und auch Unterdrückung der eigenen Wünsche und von Entäußerung gesprochen, sodass man leicht ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man auch mal an sich denkt. Gewiss sagt uns Gottes Wort, dass man sein Kreuz auf sich nehmen und sein Leben für die Freunde lassen soll. Aber wiederum steht eben auch in der Heiligen Schrift, dass man seinen Nächsten lieben soll, und zwar wie sich selbst und nicht anstatt sich selbst. Unsere Nächstenliebe ist deshalb manches Mal recht kümmerlich, weil wir uns selbst nicht richtig genug lieben. Das heißt, den anderen zu lieben fällt uns deshalb so schwer, weil wir uns selbst noch nicht voll angenommen haben. Der gläubige Philosoph Romano Guardini bezeichnet die Selbstannahme die Grundlage allen Existierens. Er sagte, ja, ich soll damit einverstanden sein, der zu sein, der ich bin. Einverstanden, die Eigenschaften zu haben, die ich habe. Einverstanden, in den Grenzen zu stehen, die mir gezogen sind. Die Tapferkeit dieser Annahme bildet die Grundlage alles Existierens. Soweit dieses Zitat. Viele Menschen sind mit sich selbst so unzufrieden, undankbar und mit sich uneins, dass sie für ihre Umwelt und ihre Mitmenschen zum großen Problem und zur Last werden. Weil sie mit sich nicht zufrieden sind, sind sie auch mit nichts und mit niemand anderem zufrieden. Die Tiefenpsychologie unterstreicht nun das, was die Bibel schon von jeher bezeugt. Es gibt keine angeborene echte Selbstliebe und Selbstannahme des Menschen. Keiner liebt von Natur aus sich selbst. Selbstliebe wird entweder erworben oder sie bleibt aus. Und wer sie nicht erwirbt und empfängt, der ist unfähig, die anderen zu lieben und anzunehmen. Er ist dann auch nicht fähig, Gott zu lieben. Das Ergebnis ist die Gestalt des pflichtgemäß Liebenden. Er liebt nicht nur aus Freude und Dankbarkeit, sondern er liebt mit Anstrengung und mit Druck, weil er eben soll und muss. Damit quält er aber nicht nur sein Selbst, sondern auch seine ganze Umgebung. Wer nicht von der Kraft einer gesunden Selbstliebe und Selbstannahme getragen wird, kann nicht lieben. Unter diesem Gesichtspunkt geht uns die Aufforderung, nehmet einander an, unter die Haut. Sie stellt uns vor die ernste Aufgabe, die mit der Frage gekoppelt ist: Habe ich mich selbst wirklich angenommen? Mit meinen Gaben, mit meinen Grenzen und Schwächen, mit meinem Geschick, ohne geizig auf andere zu sein? Habe ich meine Sexualität angenommen, mein Geschlecht? Sage ich Ja zu mir selbst, zu meiner Ehe, zu meinen Kindern, zu meiner Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit? Sage ich auch Ja zu meiner materiellen Lage, zu meiner Krankheit? Sage ich Ja zu meiner Stellung und zu meinem Beruf, auch zu meinem äußeren Aussehen? Wer ständig mit seinem Schicksal hadert, wird täglich in seiner Umwelt Missverständnisse und Misstrauen erleben und selbst erzeugen. Ihr Lieben, von hier aus fällt nun ein ganz neues Licht auf das Gebot Jesu, das er mit dem Gebot der Gottesliebe gleichgestellt hat. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir finden dieses Gebot zum ersten Mal in 3. Mose, Kapitel 19. Neben den ersten drei Evangelien steht dieses Gebot noch an drei weiteren und ganz entscheidenden Stellen im Neuen Testament. In Galater 5, in Jakobus 2 und wie schon am Anfang gehört, in Römer 13. Und nie fehlt der schwerwiegende Zusatz: wie dich selbst. Allgemein wird doch das so verstanden: jeder Mensch liebt sich selbstverständlich selbst. Jeder ist ein Egoist, aber das soll und darf er ja nicht sein. Genau das steht aber nicht hier. Es heißt nicht, liebe deinen Nächsten anstatt deiner und dich selbst, sondern wie dich selbst. Die Selbstliebe wird als selbstverständlich vorausgesetzt, aber eben nicht verurteilt, sondern geradezu neben der Gottesliebe zum Maßstab und zum Kriterium für das Verhalten zu unserem Nächsten erklärt. Es gibt also von daher keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe. Beide sind im Liebesgebot Jesu untrennbar miteinander verklammert. In diesem Gebot ist nicht nur ein Befehl, sondern zwei Aufforderungen und Befehle enthalten. Liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Verständlicher ausgedrückt, nimm dich selbst an. Bei der Schilderung der Freundschaft zwischen David und Jonathan fällt der schönste und bemerkenswerte Satz. Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigen Herz. 1. Samuel 18. Jonathan liebte sein Herz und das machte ihn fähig zu einer treuen und tiefen Freundschaft mit David. Ich muss mich als Glaubender wirklich immer wieder neu fragen, liebe ich mein eigenes Herz oder getraue ich mir das aus einer falschen Befangenheit, Ängstlichkeit, Verklemmung oder gar Gesetzlichkeit heraus nicht? Widerspricht das nun nicht allem, wozu wir als gute Christen erzogen und angeleitet wurden? Es heißt doch auch, wer sein Leben liebt, der wird's verlieren. Oder will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. In der Tat, wir sind so auf moralische Selbstaufopferung und Verleugnung getrimmt. Die Angst vor jeder vermeintlichen egoistischen Regung ist uns so eingeimpft, dass uns die Aufforderung zur Selbstliebe fast wie eine Aufforderung zum Ungehorsam erscheint. Von daher ergibt sich die Frage, wo liegt die Grenze zwischen Selbstliebe und Selbstsucht? Zwischen Selbstannahme und Ichhaftigkeit bzw. Egoismus. Diese Grenzziehung muss uns gelingen, wenn wir das Liebesgebot in den rechten Gehorsam umsetzen wollen. Josef Pieper schreibt in seinem Buch Zucht und Maß: Für den Menschen gibt es zweierlei Wege der Hinkehr zu sich selbst. Eine selbstlose und eine selbstsüchtige. Die erste bewirkt Selbstbewahrung und Befreiung. Die zweite ist zerstörerisch. Was mit der zerstörerischen Selbstliebe gemeint ist, wird uns zum Beispiel in der griechischen Legende des Jünglings von Narziss vor Augen geführt, der sich in einen Brunnen schauend in sein eigenes Spiegelbild so verliebte, dass er schließlich in den Brunnen hineinstürzt und ertrank, umgekommen durch eitle Selbstbespiegelung. Selbstliebe im Sinn der Selbstannahme ist genau die Umkehrung. Sie ist der Schritt, der wahren Selbstlosigkeit vorausgeht. Nur wenn wir uns selbst und unser Leben angenommen haben, können wir es auch loslassen und damit selbstlos werden. Wenn wir unser Selbst noch nicht gefunden haben, müssen wir als Menschen ständig danach suchen und werden somit mit der Zeit selbst- und ichsüchtig. Man könnte es so krass und folgerichtig formulieren: Wer sich nicht selbst liebt und angenommen hat, ist ein Egoist. Wir haben von der notwendigen Grenzziehung gesprochen. Sie kommt darin zum Ausdruck, dass Selbstliebe und Selbstsucht einander ausschließen. Die Liebe sucht nicht das ihre, so schreibt Paulus in 1. Korinther 13, weil sie es bereits gefunden hat. Und weil sie es bereits gefunden hat, kann sie es auch verschenken. Wir können nur geben, was wir haben, nur loslassen und verlieren, was wir besitzen. Wir können nur verleugnen, was wir sind, und nur, wie Luther es übersetzt, hassen, was wir lieben. Mit diesem Wort hassen meint natürlich die Heilige Schrift keinen emotionalen Hass, sondern die Fähigkeit zu verzichten, einen eigenen Wünschen und Bedürfnissen von denen Abstand zu nehmen. Die Selbstliebe sagt, ich liebe mich und sage ein volles Ja zu mir und ist dann fähig, von sich wegzusehen und sich dem anderen zuwenden. Die eigentliche gegenseitige Entsprechung und enge Verklammerung zwischen Selbstannahme und Selbstentäußerung wird uns zum Beispiel bei Jesus Christus selbst bewusst. Er ruhte ganz in sich selber und war sich seiner Wesensheit bewusst. Er war vollkommen deckungsgleich mit sich selbst. Mit Vollmacht konnte er sagen, ehe denn Abraham war, bin ich. Oder ich und der Vater sind eins. Den Aussagen über seine Selbstentäußerung gehen immer die Aussagen seiner Wesenseinheit mit seinem Vater voraus. Der Bericht über die Fußwaschung als Handlung der Selbstverleugnung beginnt mit einer majestätischen Aussage totaler Selbstannahme. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er wieder zu ihm ging. Auf diesem Hintergrund erfolgt dann die Schilderung seiner Selbsterniedrigung und Selbstentäußerung, wobei er zum Diener seiner Jüngerschaft wird. Jesus wusste, wer er war. Er war mit sich selbst einverstanden und nahm sich an. Darum konnte er sich loslassen und schlechthin der Selbstlose werden. Darum braucht er sich auch nicht an seinem Selbst und an seiner Person krampfhaft festzuhalten, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, obwohl er in göttlicher Gestalt war. Pointiert kann man nun sagen, weil Jesus sich selbst liebte und achtete, war er selbstlos und konnte uns lieben wie sich selbst. Nun sage, ihr Lieben, keiner, das ist eben Jesus, aber wer sind wir? Diesem Einwand nimmt der Apostel Paulus den Wind aus den Segeln, wenn er der Selbstannahme und Selbstverleugnung die Aufforderung vorausschickt, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wenn Jesus unser Inhalt, unsere Kraft und unser Leben ist, dann bedeutet das, dass die Selbstannahme und das aufrichtige Ja zu meinem Dasein tatsächlich in einem letzten und tiefsten Sinn die Grundlage alles Existierens ist. Glaube und Nachfolge ist ohne dieses Ja nicht möglich. Der Gehorsam der Selbstverleugnung setzt den Gehorsam der Selbstannahme von Christus voraus. Wie können wir nun erreichen bzw. lernen, uns selbst anzunehmen, uns selbst zu lieben? Ohne egoistisch zu sein und zu werden. Es gibt darauf nur eine einzige Antwort, und die heißt, indem ich lerne, mich lieben zu lassen. Wir können uns nur dann annehmen, wenn wir angenommen sind. Wir können nur lieben, wenn wir geliebt werden und uns selbst lieben lassen. Martin Buber sagt, der Mensch kommt zu sich selbst erst über das Du. Michelangelo schrieb einstmals an seine Freundin, wo ich dein bin, bin ich erst ganz mein. Übersetzt heißt das, wo ich mich ganz von dir angenommen weiß, bin ich erst ganz mein. Ihr Lieben, wohl denen, die dieses Angenommensein und geliebt werden schon als Säuglinge und Kleinkinder lernen und erleben durften. Und eine gute, liebende Mutter hatten und Eltern. Bei diesem bedingungslosen Geliebtwerden entsteht das Urvertrauen, das später die Arbeit der Selbstannahme und Selbstbejahung ermöglicht und erleichtert. Aber nicht nur die Säuglinge und Kinder brauchen diese Erfahrung des Geliebtwerdens und Angenommenseins immer wieder neu, sondern auch wir Erwachsene. Wir alle wissen, wie gut uns ein freundliches Wort tut. Wie ein kleines Lob, eine Anerkennung und eine Bestätigung stärkt und aufmuntert. Kein Mensch kann seine Arbeit auf lange Zeit ohne Anerkennung und Bestätigung durchhalten. Wir brauchen sie wie das tägliche Brot. Eigentümlicherweise erhalten wir uns dieses tägliche Brot manches Mal einander vor. Wir üben schneller und lieber Kritik und sehen immer zuerst die Fehler und Schwächen an den anderen und an uns, anstatt die positiven Eigenschaften zu sehen und zu erwähnen. Wir waschen uns öfter die Köpfe anstatt die Füße. Wir sagen manches Mal nur die negativen Dinge und verunsichern uns gegenseitig dadurch. Ich habe den Eindruck, dass in keinem anderen Bereich des Lebens die Anerkennung und das Lob so stark vorenthalten wird wie in kirchlichen Bereichen. Deshalb begegnen wir im christlichen Bereich häufig der Gestalt des rein pflichtmäßig Liebenden, der sich selbst nicht lieben kann, weil er wenig oder nie geliebt und gelobt wird. Nun mag manchem seine Not darin bestehen, dass er unfähig ist, sich lieben zu lassen. Möglicherweise glaubt er aus einer missverstandenen christlichen Bescheidenheit und Demut heraus, auf jedes Lob mit Abwehr reagieren zu müssen. Hinzu kommt, dass er so wenig an sich glaubt, dass er jeder Anerkennung durch andere mit Misstrauen und Unterschieben falscher Motive begegnet. Auf diese Weise stößt er diejenigen, die ihn lieben wollen, immer wieder zurück, bis diese es aufgeben, ihn zu loben. Noch einmal. Einerseits können wir einander nur annehmen, wenn wir uns selbst angenommen haben. Und andererseits können wir uns nur selbst annehmen, wenn wir angenommen werden. Wenn das aber nicht geschieht, was passiert dann? Wenn das Liebesdefizit von keiner Seite aufgefüllt wird? Wenn das verständnisvolle Gegenüber und du ausfällt? Bleibt ihm dann nicht doch nur die Flucht in die Sucht, gleich welcher Art? Ganz gewiss, für ihn fängt dann der Teufelskreis an zu drehen. Er kann nicht lieben, weder sich noch andere, weil er nicht geliebt wird. Und er wird nicht geliebt, weil er selbst nicht liebt. Wenn aus diesem Leben noch etwas Gutes werden soll, muss dieser Teufelskreis aufgebrochen und aufgelöst werden. Und da hilft Selbsthilfe wenig. Jesus Christus bricht diesen Bannkreis von außen auf. Mit ihm bekommen wir Boten unter die Füße. Das heißt, er ist derjenige, der uns bedingungslos annimmt, wie wir sind, Inhalt plus Verpackung. Dadurch ermöglicht er es, uns selbst und auch einander anzunehmen. Dass Gott mich bedingungslos angenommen hat, noch ehe ich überhaupt etwas tun konnte. Zur Kindertaufe lassen von freikirchlicher Sicht her manche kritischen Fragen stellen. Aber eins hat diese Taufe zur Botschaft, dass mich Gott bedingungslos angenommen hat, noch ehe ich etwas für ihn tun konnte. Martin Luther schrieb, als er mit seiner Selbstannahme rang und oft in tiefster Anfechtung stand, mit Kreide auf seinen Schreibtisch die Worte: Ich bin getauft und von Gott geliebt. So hat er diese Worte immer vor Augen gehabt. Ihr Lieben, begreifen wir eigentlich, was das heißt? Wir sind von dem lebendigen Gott geliebt und angenommen. Angenommen als sein Eigentum durch Jesus Christus. Geliebt von Ewigkeit her zu Ewigkeit hin. Was bedeutet dir diese Tatsache ganz persönlich und praktisch? Trifft sie dich noch so tief, dass sie dich durchtönt, dass du sie reell empfindest und bewegend erleben kannst? Ist dir das Geliebtwerden von Gott so sehr Wirklichkeit, dass es dir auch die Liebe ersetzen kann, die dir von deinen Mitmenschen vorenthalten wird? Diese Gewissheit der Liebe Gottes über und an meinem Leben hebt jedes zu kurz kommen meines Lebens menschlicherseits auf, gleicht alle Mängel und alle Leerräume aus, hilft mit zur Selbstliebe und zur vollen Annahme meiner Person. Diese Liebe Gottes ist wie die Sonne. Wer sie besitzt, dem kann vieles fehlen. Wem sie aber fehlt, dem fehlt alles, so hat Phil Bosmans gesagt. Durch das Geschenk der Liebe Jesu Christi darf ich mit Gott und mit mir selbst im Frieden leben. Wer nicht mit sich selbst im Frieden lebt, wie kann der friedlich mit seinen Mitmenschen umgehen und ihnen begegnen? Matthias Claudius sagte: Glückselig ist der Mensch, der mit Gott und mich mit sich selbst in Frieden lebt. Es gibt auf Erden kein größeres Glück. Ihr Lieben, wenn ich persönlich Menschen begegnen darf, von denen ich das Empfinden habe und durch die ich erfahren kann, sie lieben und schätzen mich, sie freuen sich über mich, sie vertrauen mir, sie nehmen mich an, wie ich bin, sie ertragen mich mit Geduld, sie nehmen mich an, wie Gott uns angenommen hat, dann weiß ich, diese Menschen sind selbst angenommen. Diese Menschen haben die Liebe Gottes in sich. Gott ist ihre Kraftquelle und ihre Motivation. Das ist heute, ihr Lieben, an diesem Sonntag von der Predigt her die gewaltige Botschaft. Wer sich von Jesus Christus finden, lieben und annehmen lässt, findet auch zu sich selbst. Der kann sich dankbar und fröhlich annehmen, wie er ist. Ja, nicht nur mit seinen positiven, sondern auch mit seinen negativen Eigenschaften. Nicht nur seine Sonnenseiten, sondern auch seine Schatten. Nicht nur mit seinen Stärken, sondern auch mit seinen Schwächen. Christus hilft, freudig und dankbar Ja zu mir selbst und zu meinem ganzen Leben zu sagen. Ich, Helmut Weller, möchte ihm dafür mein ganzes Leben lang danken, dass er mich liebt und dass ich ihm liebenswert bin. Ich schließe mit ein paar Zeilen von Phil Bosmans, überschrieben: Versöhne dich selbst mit dir. Um ein bisschen glücklich zu sein, ein bisschen Himmel auf Erde zu haben, musst du dich mit dem Leben versöhnen, mit deinem eigenen Leben, wie es nun einmal ist. Du musst Frieden machen mit deiner Arbeit, mit den Menschen um dich herum, mit ihren Fehlern und Schwächen. Du musst froh sein mit deinem Mann, mit deiner Frau, auch wenn du weißt, dass er nicht der ideale, vollkommene Mensch ist und sie auch nicht der vollkommene Mensch. Glaube nicht, dass es so etwas gibt. Du musst Frieden machen mit den Grenzen deiner Brieftasche, mit deinem Gesicht, das du dir nicht ausgesucht hast, mit deiner Wohnung und mit deiner Kleidung, mit den Bedingungen deines Lebens, auch wenn es der Nachbar viel besser hat. Versöhne dich selbst mit deinem Leben. Du steckst in deiner eigenen Haut. In einer anderen Haut kannst du nicht mehr geboren werden. Soweit die Worte von Phil Bosmans. Ich wünsche euch, dass ihr die Liebe Gottes neu erfährt und dass sie euch komplett erfüllt und auch zur Selbstannahme bereit macht. Amen.